ARD. Hormongesteuert. Der Wechseljahre-Podcast mit Dr. Katrin Schaudig.
Hallo und herzlich willkommen bei Hormongesteuert, dem Podcast für alle Frauen vor, in und nach den Wechseljahren. Und wir freuen uns natürlich auch, wenn uns interessierte Männer zuhören. Wir beleuchten alle Aspekte rund um die Hormonumstellung und beantworten alle Fragen ohne Tabu, denn wir wollen euch, ihr wisst das, zu Expertinnen eures eigenen Körpers machen. Mein Name ist Katrin Simonsen, ich bin Redakteurin, Moderatorin bei MDR Aktuell und die Expertin an meiner Seite, das ist die Frauenärztin, Hormonexpertin und Präsidentin der Deutschen Menopausegesellschaft, Dr. Katrin Schaudig. Hallo zu Ihnen nach Hamburg, Frau Schaudig.
Ja, hallo Frau Simonsen. Wie immer schön, mit Ihnen zu sprechen. Und mit unserem Gast gleich.
Genau. Heute haben wir einen Gast dabei, denn auch in Staffel 4 wollen wir einige Themen genauer mal tiefer beleuchten. Themen, die ihr euch auch gewünscht habt. Und heute geht es um ADS, das Aufmerksamkeitsdefizitsyndrom, das auch in Kombination mit einer Hyperaktivität auftreten kann, vielen bekannt als ADHS. Und unser Gast ist eine ausgewiesene Expertin für ADHS bei Frauen. Sie ist Fachärztin für Psychosomatik und Psychotherapie, hat sich auf dem Thema ADHS bei Erwachsenen spezialisiert und hat dabei vor allem die Frauen in den Blick genommen. Dr. Astrid Neu-Lobkowitz hat bereits mehrere Bücher zu diesem Thema geschrieben und ihre Praxen sind voll mit Frauen, die ihre Hilfe suchen. Ich freue mich deshalb sehr, dass sie sich für uns heute ein Stück ihrer Zeit freigeschaufelt hat. Herzlich willkommen, Dr. Astrid Neu-Lobkowitz.
Vielen Dank, Frau Simonsen. Ich freue mich natürlich auch, dass Sie sich für dieses Thema interessieren.
Und ich will mal kurz einen Überblick geben, was euch die kommende Stunde erwartet. Wir werden uns anschauen, was genau ADHS bzw. ADS ist, inwieweit Frauen da vielleicht besonders oder anders betroffen sind, welchen Einfluss die weiblichen Hormone und der Zyklus darauf haben und auf was sich Frauen dann eben in den Wechseljahren einstellen müssen und ganz wichtig, wie man ihnen auch helfen kann. Frau Neu-Lobkowitz, wir fangen gern mal mit so Begrifflichkeiten oder mit so Grundlagen an. Ich würde Sie mal zu Beginn bitten zu erklären, ADHS oder ADS, wie unterscheidet sich das oder ist das doch das Gleiche?
Ja, das ist eigentlich von der Nomenklatur her falsch. ADHS hat sich so als Überbegriff eingebürgert und das heißt Aufmerksamkeitsdefizit-Hyperaktivitätssyndrom. Und das ist deswegen falsch, weil nicht jeder, vor allen Dingen nicht alle Frauen hyperaktiv sind, sondern das hyperaktive ADS ist eigentlich eine Untergruppe der ADS, haben mehr Männer als Frauen. Und das ADS des unaufmerksamen Typs haben eben mehr die Frauen. Und wenn man die jetzt beschreiben sollte, müsste man jetzt sagen, die haben ein ADHS, ein Aufmerksamkeitsdefizit-Hyperaktivitätssyndrom, weniger Hyperaktivität, das heißt minus Hyperaktivität. Und das ist ja ein bisschen unsinnig, aber leider hat es sich nun mal so eingebürgert. Und wir haben vor allen Dingen in der Kindheit einfach eine Gender-Ausprägung, mehr Frauen, die unaufmerksam sind, die dieses verträumte ADHS haben und mehr Jungs, die eben das hyperaktive ADS haben. Im Erwachsenenalter sehen wir mehr die Mischform, wo man von beidem etwas hat in unterschiedlicher Ausprägung.
Das heißt, wir sprechen heute von ADHS, auch wenn sozusagen das H gar nicht vorkommt.
Ganz genau, das ist ziemlich verrückt. Ja. Also das H ist, wie gesagt, eine Sonderform. Vor allen Dingen die Frauen, da ist das H auch gar nicht so deutlich, diese Hyperaktivität. Das ist ja auch der Grund, warum es bei Männern häufiger diagnostiziert wird, weil dieses Hyperaktive einfach so deutlich und so offensichtlich ist. Ja, das sind einfach die ungestümen, wilden Jungs, die nicht auf dem Stuhl sitzen bleiben können. Und da kommt natürlich heute auch schneller jemand drauf, dass die ADHS haben könnten. Aber bei den Frauen sieht das einfach anders aus, vor allen Dingen im Kindesalter.
Und ich habe gelernt, es ist keine Krankheit, es ist eine neurobiologische Besonderheit und die hat auch was mit Hormonen zu tun. Können Sie uns das auch nochmal erklären? Was genau ist da vielleicht anders gepolt oder wird anders verstoffwechselt?
Also, das Es ist erstmal eine besondere Art zu sein, so nenne ich das immer. Ja? Aber es ist eine Spektrumerkrankung. Das heißt, es gibt Menschen, die ein leichtes ADS haben und wenn die richtig platziert sind, also einen Beruf machen, der ihnen mit ihrer besonderen Art zu sein entgegenkommt, dann sind die vielleicht auch gar nicht behandlungsbedürftig. Aber das Spektrum ist halt von leichter Erkrankung bis halt schwere Erkrankung mit vielen Begleiterkrankungen und dann wird das natürlich auch behandlungsbedürftig. Ja? Also je stärker die einzelnen Symptome der ADHS ausgeprägt sind, desto wichtiger ist es, dass man es entdeckt und dass man es vor allen Dingen auch behandelt. Und das ist ein Syndrom. Also das heißt, das sind verschiedene Symptome, die da zusammenkommen müssen. Das ist einmal, dass man Probleme hat mit der Aufmerksamkeit, dass man schnell abgelenkt ist, dass man sich nur über kurze Zeitspannen konzentrieren kann. Es sei denn, es ist total spannend, dann können sich ADS tatsächlich gut konzentrieren. Es gehört dazu die Motivationsstörung, also dass man nicht in die Gänge kommt, dass man so alles auf den letzten Drücker nur machen kann, dass man genau weiß, man müsste was tun und man kann nicht anfangen. Und man bekommt auch seine Aufgaben oft nicht zu Ende, weil man immer so wegspringt mit den Gedanken und mit den Tätigkeiten und es wird einfach nicht fertig. Ja, was bei Frauen so ganz deutlich oft ist, ist, dass sie so emotional so auslenkbar sind, dass sie so sehr sensibel, hypersensibel oft sind. Man sagt so bei den Mädels ans Wasser gebaut, ja, dass sie sich alles sehr schnell zu Herzen nehmen und so ganz schnell emotional aus der Spur kommen. Der impulsive Typ ist eben das heftig, schnell aggressiv, schnell impulsiv sein. Dazu gehören oft enorme Selbstzweifel, weil man natürlich auch eine Menge Probleme hat im Laufe der Jugend. Was eben auch noch ein ganz großes Problem ist, ist die Störung, also der Planungsfunktion, dass man oft eben ganz schlecht aufräumen kann, Ordnung halten kann, dass man schlechtes Zeitgefühl hat, immer zu spät ist, weil man die Zeit nicht richtig einschätzen kann. Und es ist halt wirklich ganz wichtig, dass bei ADS das auch immer nachweisbar ist, schon in der Kindheit. Man hat kein erworbenes ADS, sondern das ist wirklich einfach wichtig, dass wir es erkennen, auch schon, dass in der Kindheit da Symptome vorgelegen haben.
Und das Ganze hat was mit dem Hormon Dopamin zu tun.
Ja, Dopamin ist ein Botenstoff in unserem Gehirn und der steuert unsere Netzwerke der Aufmerksamkeit, der Konzentration, der Motivation auch. Und jetzt, wir wissen heute, ein Großteil der ADHS, über 80%, ist erblich bedingt. Also man kommt mit ADHS auf die Welt, niemand ist schuld, nicht die Eltern, man selber ist nicht eine faule Socke oder hat keinen Bock, sondern man hat wirklich ein Dopaminproblem, denn dieses Dopamin wird zu schnell abgebaut. Man hat sozusagen für die heutige Zeit einen Dopaminmangel. Und wenn jetzt zu wenig Dopamin da sind, werden diese Netzwerke der Konzentration, der Motivation schlecht verschaltet. Also wir haben jetzt nicht einen Schalter im Kopf, wo man da so einen Ausschalter andrückt, sondern verschiedene Gehirnregionen müssen zusammengeschaltet werden, damit wir uns gut motivieren können, damit wir fokussiert bleiben können. Und wenn dann zu wenig Dopamin da ist, dann sind sozusagen diese Netzwerke nicht gut verschaltet. Und das ist auch wirklich das, was wir dann machen müssen. Wir müssen die richtige Diagnose stellen und wenn die Betroffenen auch wirklich ADHS haben, müssen wir dieses Dopamin erhöhen. Das ist also ein neurobiologisches Problem. ADS ist nicht entstanden durch Trauma, durch eine schwierige Kindheit oder weil man nicht geliebt wurde, sondern man hat ein neurobiologisches Problem, nämlich zu wenig Dopamin. Und deswegen ist eben auch die Empfehlung als allererstes eine medikamentöse Behandlung, nämlich dieses Dopamin hochzuregulieren.
Okay, jetzt haben Sie diese Symptome beschrieben. Da gab es so ein paar Symptome, wo ich dachte, na, das habe ich auch manchmal mit der Konzentration oder ich kann mich auch schlecht motivieren, versuche mich vor Sachen zu drücken.
Entschuldigung, es ging mir ganz genauso, ja. Frau Simonsen. Ich wollte nämlich fragen, ab wann hat es denn im weitesten Sinne einen Krankheitswert?
Ja, genau.
Ja,
genau.
Natürlich, mit Krankheitswert. Jeder, und deswegen ist es ja auch, Sie müssen es wirklich im gesamten Lebensverlauf zeigen können. Jeder ist mal unkonzentriert, schlecht gelaunt, impulsiv, vor allen Dingen, wenn er gestresst ist. Aber das ist bei ADS einfach wirklich mehr. Sie haben keine Reizfilter, Sie nehmen jeden Reiz auf, es lenkt Sie alles ab. Ja? Sie haben 1000 Gedanken im Kopf, können die nicht sortieren. Sie können nicht priorisieren. Alles ist gleich wichtig. Sie können nicht anfangen, obwohl Sie genau wissen, Sie müssen das tun. Sie können nur auf den letzten Drücker etwas machen, weil dann, ich nenne das immer Tatütata, wenn wirklich die Hütte brennt, dann kommen ADSler in die Gänge. Aber leider erst dann, wenn dieses Stresshormon Adrenalin wirklich überschießend produziert wird. Und das ist eben oft zu spät oder das nervt auch alle anderen. Und das ist oft ein enormes Leid, wenn Sie genau wissen, ich muss jetzt für meine Bachelorarbeit arbeiten. Ich muss jetzt anfangen und ich kann es nicht. Ja, das ist auch so eine Quelle von ständiger Gefühl von Versagen und Minderwertigkeit, dass man Sachen, die keinen Spaß machen, die oder so Routinetätigkeiten einfach nicht anfangen und nicht zu Ende machen kann. Und das spielt heute natürlich auch im Berufsleben eine ganz große Rolle, wenn man einfach so diese ganzen Verwaltungstätigkeiten, diese Routinetätigkeiten nicht bewältigen kann. Also das ist viel mehr als nur mal, sondern das ist eigentlich immer vorhanden und man kämpft tagtäglich damit als ADSlerin. Und das ist so zermürbend und es kostet enorme Kraft.
Sie haben auch gesagt, bei den Mädchen wird das oft gar nicht erkannt, weil es eben auch eine andere Ausprägung hat und eben nicht diese Hyperaktivität mit sich bringt. Ja. Wie sind denn Mädchen mit ADS?
Also die sind auffällig, unauffällig, ja, die sind verträumt, ablenkbar, ja, oft auch sehr langsam, umständlich, sehr schnell so gekränkt, verletzt. Und die fallen nicht auf. Und das, was wir sehen, ist bei den Mädchen, dass die einfach extrem versuchen, ihre Symptome zu maskieren, die ja gar nicht wissen, dass sie sind ja mit ADS zur Welt gekommen, sie wissen ja gar nichts von ihrem ADS. Aber sie versuchen gut zu sein, sie versuchen, dass es niemand auffällt, dass sie so unkonzentriert sind, dass sie so vergesslich oft auch sind, weil sie den Stoff nicht abspeichern können, weil sie dauernd abgelenkt sind. Und sie geben sich wahnsinnig Mühe, arbeiten oft heimlich, geben gar nicht zu, wie viel sie lernen müssen, fühlen sich selbst aber viel dümmer als die anderen. Sie können sich oft auch schlecht wehren, weil sie einfach zu langsam sind, nicht schlagfertig genug sind. Und das sind so die Mädchen, wo die Lehrerin sich fragt, war die heute überhaupt da? Bei den hyperaktiven Jungen weiß die Lehrerin immer,
jeder,
ob die heute
da
war. Aber die Mädels wissen es, die übersieht man. Und das wird nicht als Leid transparent. Man denkt dann, naja gut, die haben halt keine Lust oder die sind halt einfach verträumt. Aber dieses einfach verträumt ist nicht so einfach, denn die bleiben erheblich unter ihren Möglichkeiten. Ja, die können ihr Potenzial nicht ausschöpfen, weil sie eben durch diesen Dopaminmangel sich nicht gut konzentrieren können. Die haben im Erwachsenenalter ein hohes Risiko für Depressionen und Angststörungen. Und die kommen schon sehr angeschlagen im Erwachsenenalter an, weil sie sich einfach viel zu wenig selbst behaupten und zur Wehr setzen können.
Weiß man eigentlich, warum das so nach Geschlechtern mit so unterschiedlichen Symptomen auftritt? Hat man das irgendwie schon mal untersucht?
Also wir können es nur statistisch sehen, dass es so ist. Natürlich gibt es auch hyperaktive Mädchen und unaufmerksame Jungs, aber es ist deutlich häufiger. Was wir eben sehen, wir wissen, dass das ADS eben ziemlich gleich verteilt ist. Aber wir diagnostizieren auf 4 Jungen ein Mädchen. Das heißt, 3 Mädchen gehen uns durch die Lappen, wenn sie so wollen. Ja, und die werden nicht diagnostiziert. Wir wissen, die Mädels kriegen etwa 4 Jahre später ihre Diagnose. Und das ist von großem Nachteil für die Mädchen, weil sie einfach auch erst später Hilfe kriegen und auch erst viel später eine Erklärung. Warum schaffe ich das nicht? Warum kann ich nicht anfangen? Warum fällt mir alles so schwer? Warum bin ich ganz typisch oft so? Warum bin ich so erschöpft? Warum strengt mich alles so an? Und Sie können sich das ein bisschen so vorstellen, wie wenn Sie fehlsichtig zur Welt kommen, dann wissen Sie ja auch nicht, dass andere besser sehen können. Ja, es geht ja dann auch fehlsichtig, Sie gewöhnen sich da so dran, aber Sie haben keinen Durchblick, keinen Überblick, keinen Weitblick und es ist wahnsinnig anstrengend. Und Sie fragen sich jeden Abend, wenn Sie erschöpft nach Hause kommen, wieso können die anderen ihr Leben so leicht bewältigen? Ja, und dann kriegen Sie eine Brille und dann sagen Sie, wow, haben die es einfach. Das ist ein ganz ähnlicher Effekt, wenn Sie das Dopamin hochregulieren. Ich habe oft Frauen da sitzen, die weinen und sagen, wieso kriege ich denn das jetzt erst? Ja, warum musste ich mich so plagen? Warum musste ich immer an mir zweifeln? Warum musste ich mich so wahnsinnig anstrengen und jetzt geht das auf einmal? Ja, und das ist eben so das Wichtige, dass man das als neurobiologische Störung begreift. Das ist jetzt auch in diesem neuen Diagnoseschlüssel drin, dem ICD-11. Das ist eine als neurogene Strukturerkrankung geratet. Das heißt, das ist nicht veränderbar. Man kommt als ADSler zur Welt, bleibt auch ADSler in dieser besonderen Art zu sein. Und unsere Aufgabe ist es so als Psychiater, Psychotherapeut, dass Menschen, die eben mit dieser Besonderheit, das sind immerhin 3,5-5% der Menschen, das ist gar nicht so wenig, dass sie damit einen guten Weg finden, dass sie unterstützt werden, dass sie sich besser verstehen, dass sie sich mehr akzeptieren können, dass sie daran arbeiten können, an dem, was sie selber nicht so gut können. Und was wir so wissen, es ist eine Störung der Planungsfunktion, also sie können nicht gut planen, nicht gut in die Zukunft hineindenken, sie können sich nicht konzentrieren und sie haben ein Problem damit, ihre Gefühle zu regulieren. Ja, sie erleben alles viel heftiger, sie fühlen sich viel schneller gekränkt, verletzt und angegriffen und reagieren dann eben emotional sehr stark darauf. Und auch das ist extrem anstrengend, die eigenen Gefühle zu regulieren.
Bevor wir gleich auf die Hormone und ADS schauen, will ich Sie nur noch mal fragen, weil sich das gerade anbietet. Sie haben ja gesagt, bei den Mädchen gehen uns viele durch die Lappen. Wie diagnostiziert man sowas denn eigentlich? Kann man da einen Bluttest machen und dann irgendwie das Dopamin messen oder ist es wirklich Beobachtung?
Das würden wir sehr gerne haben, solche Bluttests. Jetzt gilt das aber für die gesamte Psychiatrie. Also wir haben in der gesamten Psychiatrie kein einziges Krankheitsbild, was wir mit Bluttests beweisen können oder auch bildgebende Verfahren, wo wir daran die Erkrankung festmachen können. Das ist immer eine klinische Diagnose und wir müssen die danach stellen, dass wir die Symptome abfragen und bei ADS eben ganz besonders in der Kindheit gucken, wie waren die in der Schule, dass wir am liebsten schauen wir uns Schulzeugnisse an, dass wir die Eltern befragen, was gab es denn da schon an Auffälligkeiten in der Kindheit, ja, und dass wir dann eben auch sehen, dieses Problem mit in die Gänge kommen, sich aufräumen, sortieren können, sich konzentrieren können, das hatten die auch schon früher und das hat auch früher schon eine Rolle gespielt. Allerdings, je intelligenter die Kinder sind, desto später fällt das auf.
Okay. Bei Tim Reiners, der Comedian, der hat neulich selber in seiner Show gesagt, er hat ADHS und der musste auch so einen Test machen, so einen Aufmerksamkeitstest, wo ihm auf das eine Ohr was gepiept wurde, wahrscheinlich um ihn abzulenken und dann musste er Sachen beantworten. Ist sowas bei Ihnen auch üblich?
Also wir haben ja Leitlinien, wir haben immer das sind immer die wichtigsten Behandlungsempfehlungen für die wichtigen Krankheitsbilder. Leitlinie ADS bei Erwachsenen sagt ganz klar, es gibt keine Tests, weder Fragebogen noch Tests, die ADS beweisen oder gegen ADS sprechen. Es ist wirklich diese ganze Krankheitsgeschichte und dass diese Kernsymptomatik, die ich Ihnen vorhin dargestellt habe, dass man die auch heute findet. Ja, also auch sie können, wir sehen das oft bei den Kindern, wenn die sich dann anstrengen, dann können die sich konzentrieren. Ja, das ist so das Phänomen bei ADS, das kann man auch immer die Eltern fragen. Ja, ADS-Kinder können 4 Tage nach Gebrauchsanweisung Lego bauen, wenn sie es spannend finden. Und die können die einfachsten Sachen nicht, wenn es langweilig ist. Die können ihr Gehirn nicht aktivieren für Aufgaben, wo keine Belohnung winkt oder wo kein Interesse für da ist. Ja, also sie können Berge versetzen für spannende Sachen, für interessante Sachen. Und sie können oft einfache Sachen nicht, weil sie sich damit nicht aktivieren können dafür.
Und ich habe mal gehört, dass zum Beispiel in der Schule, die fangen eine Mathearbeit super an und nach hinten raus, es geht, wird es immer schlechter. Ne?
Ganz genau, das ist ein Klassiker für ADS. Am Anfang ist die Konzentration noch da, das ist ja unterschiedlich, wie lange die Aufmerksamkeitsspannen sind. Aber die können oft eine Seite fehlerfrei schreiben und dann auf einmal geht die Konzentration weg oder da fliegt der Vogel vorbei oder irgendeiner raschelt mit dem Papier, dann geht die Aufmerksamkeit dorthin und dann können die gar nichts mehr. Ja? Und dann sagt die Lehrerin, der hat abgeschrieben. Die erste Seite. Nein, der hat die erste Seite, hat er seinen Fokus gehabt und konnte sich konzentrieren und dann ist wieder irgendwie so die Aufmerksamkeit ins Niemandsland abgedriftet, wie man das immer nennen.
Jetzt wollen wir zu den Hormonen kommen. Welchen Einfluss hat denn dann, wenn die Mädchen zum Beispiel dann in die Pubertät kommen, welchen Einfluss hat dann der Zyklus auf das ADS? Verschlechtert sich das dadurch?
Also, was wir sehen in den ganzen neuen Untersuchungen, dass das dramatischen Einfluss hat. Ja, und zwar bei allen hormonellen Änderungen. Also wir sehen das oft in der Pubertät, dass die Mädchen auch ganz interessant nochmal den Typ wechseln können, dann doch hyperaktiver oder eher unaufmerksamer werden, dass die Pubertät oft schwieriger ist. Ja, ich meine, die ist immer schwierig, aber noch schwieriger. Ja, wir sehen das sehr stark beim prämenstruellen Syndrom, ja, dass das deutlich häufiger ist, doppelt so häufig prämenstruelles Syndrom wie in der Normalbevölkerung. Und das hat zu tun damit, wenn Gestagen und Östrogen vor der Menstruation runtergeht, dass der Dopaminspiegel eben auch sinkt und damit eben auch die ADS-Symptomatik schlimmer wird. Und wir müssen ganz oft eben diese Stimulantien, die ja empfohlen sind für die ADHS-Behandlung, das ist Ritalin oder Dexamphetamin, müssen wir erhöhen prämenstruell. Und damit schaffen wir es oft, wenn die Frauen ADS haben, dass die besser durch ihr prämenstruelles Syndrom kommen.
Frau Schaudig, da kommen Sie jetzt ins Spiel, dass Sie vielleicht auch mal das prämenstruelle Syndrom noch mal kurz schildern. was da passiert?
Ja, also das ist tatsächlich jetzt, ich habe jetzt gerade so ein bisschen gestutzt von Herrn Lobkowitz, weil eigentlich sagen wir ja, dass das prämenstruelle Syndrom nicht durch den Abfall der Hormone ausgelöst wird, sondern eigentlich schon vorher. Also das ist jedenfalls die aktuelle Meinung, die ich so kenne. Und die derzeitige These ist sogar, dass das prämenstruelle dysphorische Syndrom, und um das geht es, glaube ich, ja hier, dass das ausgelöst wird durch eine spezielle Konfiguration des GABA-Rezeptors, an dem das eigene Progesteron, was nach dem Eisprung in der zweiten Zyklushälfte gebildet wird, quasi andere Reaktionen auslöst, wie bei Frauen, die das nicht haben. Das heißt, dass an sich hat Progesteron einen sedierenden, anxiolytischen Effekt, hat auch eine Relaxation der glatten Muskulatur, deswegen kriegen die Frauen unter Progesteroneinfluss Blähungen und Blähbauch, weil es auch die glatte Darmmuskulatur entspannt. Aber bei den Frauen mit dem PMDS wirkt es eben anders. Es wirkt nicht sedierend und angstlösend, sondern macht eher Aggressionen, macht depressiv in allen Schattierungen. Und klassischerweise beginnt es eigentlich so ein paar Tage nach dem Eisprung, so sagen wir mal eine Woche nach dem Eisprung, da ist das Progesteron und auch das Östradiol eigentlich auf dem Höhepunkt. Und dann, da geht die Symptomatik los und verbessert sich eigentlich dann Richtung Menstruation mit dem Abfall der Hormone. Wenn ich also, Sie jetzt richtig verstanden habe, haben Sie es eigentlich umgekehrt. Sie haben gesagt, ja, der Abfall der Hormone verstärkt also, das, ja?
Es kann sein, dass Sie da einfach, Sie sind natürlich besser drin in den weiblichen Sexualhormonen. Was wir sehen ist, dass das, das kann man ja auch immer nur experimentell machen, dass Dopamin runtergeht. Und wenn wir das Dopamin erhöhen prämenstruell, ja, dass dann die Frauen deutlich besser, es gilt natürlich nur für die Frauen, die ADHS haben, dass sie deutlich besser durch diese dysphorische Stimmung kommen, dass sie auch weniger prämenstruelle Beschwerden haben. Wir denken, dass es an dem Dopamin liegt, dass das Dopamin einfach mit runtergeht. Ich bin tatsächlich natürlich kein Hormonexperte für Ihr Fachgebiet. Ja. Also wir erklären es uns immer so. Und wenn Sie sagen, das stimmt so nicht, dann nehme ich das gerne zur Kenntnis. Aber was stimmt ist, dass für mein Fachgebiet, dass wir das Dopamin erhöhen. Das ist einfach, dass das prämenstruelle Syndrom deutlich gebessert wird.
Vielleicht, um nochmal so ein Bild zu haben. Ne? Die Frauen, wenn wir sagen, prämenstruelles Syndrom, ist sozusagen, dass sie in den Tagen vor der Menstruation Stimmungsprobleme bekommen? Oder wie sehen die Sachen aus, die die ADS-Frauen ihnen dann erzählen?
Also die werden sehr dysphorisch, oft auch wirklich depressiv, antriebsgestört. Ja, also die werden, fühlen sich sehr erschöpft, ja, weinerlich, ja, und können sich zu überhaupt nichts aufraffen. So, sie erzählen es immer so, als die Welt geht unter, ja. Und sie auch extrem reizbar, aggressiv, ja. Und da können sie tatsächlich mit der Dopaminerhöhung eine Menge ausrichten.
Und dann wird nur für eine gewisse Zeit das Dopamin erhöht?
Ja, genau. Und das machen wir und etwa 1 bis 2 Tage bevor, die können das ja oft wirklich genau auf den Tag sagen, dann werde ich so dysphorisch. Und dann machen wir 1-2 Tage vorher oft nur ganz leichte Dosiserhöhungen. Und da sagen die Frauen, jetzt komme ich da viel besser durch.
Ich finde es total spannend und ich habe gerade gedacht, Frau Neu-Lobkowitz, es ist wirklich an der Zeit, dass Psychiaterinnen und gynäkologische Endokrinologinnen da mal stärker in den Dialog treten.
Gerne,
unbedingt. Also es gibt ja nämlich auch das Phänomen und ich frage mich gerade, ob das eher das Thema ist, dass Frauen Richtung Menstruation und damit meine ich nicht 8 oder 10 Tage vor der Menstruation, sondern wenige Tage vor der Menstruation, also 1-2 Tage, da merken wir auch bei manchen Frauen, dass die Stimmung in den Keller geht. Und zwar tatsächlich dann östrogenmangelbedingt oder hormonmangelbedingt. Wir lassen die oft ein Zyklusprotokoll führen und gucken uns mal an, wann sind denn eigentlich die Stimmungsprobleme genau. Und dann können wir auch besser sagen, ist es jetzt aus unserer gynäkologischen Sicht ein PMDS oder ist es irgendwas anderes? Und möglicherweise vermischen sich da mehrere Ebenen. Also was beim PMDS, die auch eine Theorie ist, dass es mit einem Serotonin Mangel zusammenhängt, der wiederum durchaus auch Östrogenmangel bedingt ist. Und das Serotonin ist ja wie das Dopamin ein Botenstoff im Gehirn, der eben auch für Stimmung und so weiter wichtig ist. Also ich habe auch Frauen, die mir sagen, also mit der Menstruation geht mein ganzes Leben in den Keller. Aber mit der Menstruation, das beginnt 1-2 Tage vorher und dann dauert es aber auch noch über die Menstruation an. Das wäre kein, also aus unserer Sicht kein klassisches PMDS, sondern das ist irgendwas anderes. Und vielleicht ist das die Mischform mit dem ADHS. Ich finde das wahnsinnig spannend.
Ja, können wir auch gerne uns nochmal so austauschen. Weil also
das unbedingt, ist
das, was
unbedingt.
Was wir sehen ist, dass sie uns wirklich auf den Tag genau sagen können, da wird's duster, ja, und mit der Dopaminerhöhung wird's besser.
Und wie viele Tage sind das dann bei den Frauen?
Das ist sehr unterschiedlich. Manche Frauen haben das nur 3-4 Tage, manche haben das schon ab der Mitte des Zyklus und wo wir ab der Mitte des Zyklus wirklich mit dem Dopamin höher gehen.
Okay. Und haben das alle Frauen mit
Nein,
ADHS?
Nein. Aber gut die Hälfte, das ist relativ viel. Ja? Gut die Hälfte ist extrem zyklusabhängig und ich erkläre mir das immer so, dass die ADS-Frauen, die sind extrem auslenkbar, ja. Sie können sich total schnell freuen, aber es kann ihnen auch ganz schnell die Stimmung verhageln oder sie können ganz schnell gekränkt, verletzt oder sich zu kurz gekommen fühlen. Und auch kleinste hormonelle Schwankungen, ja, die haben einfach immer einen unheimlich großen Hebel. Ja. Also, dass sie dann ganz, ganz schnell ausgelenkt sind. Und wir sehen das ja auch nochmal im Wochenbett, dass wir doppelt so häufig Schwangerschaftsdepressionen haben. Ja, okay. Also da gibt es schon eine große Vergesellschaftung zwischen dem Dopamin, das ist nicht nur Dopamin, sondern nur Adrenalin und dem Zyklus der Frauen.
Wann treten in den Schwangerschaften dann die Probleme auf nach der Schwangerschaft, wenn die Hormone eher abfallen oder die Höhe während der Schwangerschaft?
Also wir haben leider bei allem, also wir haben eine höhere Rate von Schwangerschaftskomplikationen. Das hängt wahrscheinlich aber auch mit dem ADS zusammen. Wir ADS-Frauen werden häufiger ungewollt schwanger, weil sie nicht gut verhüten können, weil sie eine Störung der Planungsfunktion haben. Sie werden häufiger früher schwanger. Sie ernähren sich oft nicht gut. Sie haben häufiger auch Drogenprobleme. Das spielt natürlich auch alles in einen schwierigen Schwangerschaftsverlauf mit ein. Und ich sage nicht, dass das alle ADS-Frauen haben. Ja, aber es ist einfach ein höheres Risiko. Aber wir sehen das eben, dass die Schwangerschaftsverläufe problematischer sind. Und das in der Wochenbettdepression sehen wir 60% der Frauen mit ADS mit Wochenbettdepression. Das ist wirklich eine hohe Zahl. Und das sind einfach dieser plötzliche Hormonabfall dann auch, ja, dass sie damit eben massiv gefühlsmäßig ausgelenkt werden.
Ja, der Punkt ist, dass der Baby Blues, wie er ja so im Volksmund genannt wird, der wird ja zumindest auch, das ist ja die These, dadurch ausgelöst, dass der Östrogenspiegel komplett im Keller ist und dass man eben von einem wahnsinnig hohen Östrogenspiegel kommt. Ende der Schwangerschaft hat man astronomisch hohe Östrogenspiegel, 20.000 Pikogramm. Also normal im Zyklus ist 300 vorm Eisprung, das ist ja schon eine Hausnummer. Und dann rauscht es in den Keller. Ich finde das wahnsinnig interessant, dass Sie sagen, dass die ADS-Frauen da auch dann nochmal besonders gefährdet sind, was ja dafür spricht, dass es doch ganz viel, wie soll ich es mal sagen, Wechselwirkung zwischen den weiblichen Hormonen, zwischen dem Dopamin und dem Serotonin vielleicht auch gibt.
Ganz bestimmt.
Der Unterschied in der zweiten Zyklushälfte kommt ja vor allen Dingen das Progesteron ins Spiel. Weil wir erst nach dem Eisprung überhaupt Progesteron produzieren und das dann für 14 Tage in hoher Menge. Das wäre ja auch nochmal spannend, was man da machen kann. Kennen Sie Untersuchungen, wo Frauen, die zum Beispiel die Antibabypille nehmen, wo dann das ADS besser wird? Weil so behandeln wir ja zum Teil die PMDS-Frauen, dass wir sagen, wenn Progesteron der schlechte Trigger ist, dann schalten wir den aus. Das können wir nur mit einer Antibabypille. Dann kriegen die entweder eine Kombinationspille oder auch östrogenfreie Pillen gehen. Und das wäre ja auch nochmal ganz interessant, darauf zu achten. Haben die weniger Probleme, die ADS-Frauen mit einer Pille?
Ich kenne dazu keine Studien. Müsste ich nochmal nachgucken. Glaube aber gar nicht, dass es welche gibt. Also mit der Pille.
Dann sollten wir eine machen, Frau Dörner.
Genau, das kann man gucken.
Ja,
das ist wirklich spannend. Ja. Meine Erfahrung ist, das ist sehr, sehr unterschiedlich mit der Pille. Manche sagen, es geht ihnen deutlich besser, manche sagen, es geht ihnen schlechter. Ja. Also da könnte ich mich jetzt gar nicht festlegen, ist das besser oder schlechter. schlechter, sondern ich sage immer den Frauen, probiert es einfach aus. Ja, aber Tatsache ist, dass diese ganzen Wechsel, diese ganzen hormonellen Wechsel, die ADS-Frau viel mehr destabilisiert als die neurotypische Frau.
Aber Frau Schaudig, wenn Sie jetzt so interessiert nachfragen, das heißt, Sie haben gar nicht so ADS-Patientin, wo Sie das auch wissen und dann vielleicht gezielt die hormonell behandeln?
Also das ADS ist ja eine Diagnose, die überhaupt erstmal verstärkt wahrgenommen wird. Ich habe das auch so von dem wahrgenommen, was Frau Neulopkowitz gesagt hat, nämlich, dass wir jetzt überhaupt erst kapieren, was da abläuft. Ja, und auch ich kenne, also ich habe bisher, kann mich gar nicht erinnern, dass ich ein ADS-Mädchen im Umfeld habe. Also ich habe auch in der Familie, haben wir ADHS-Jungs, war immer ein großes Drama. Das waren auch diese Zappelfilippe. Bei Mädchen kenne ich es gar nicht so und witzigerweise, deswegen fand ich auch toll, dass wir jetzt heute mit Ihnen sprechen können, habe ich im letzten Jahr in der Praxis jetzt, also ganz konkret zwei Fälle, es sind fast fünf Fälle, wo Frauen, die ich wegen klimakterischer Probleme betreue, mir gesagt haben, ich habe jetzt neu die Diagnose ADHS. Jetzt bin ich natürlich, Holzauge sei wachsam, da drauf gekommen, okay, ich muss da mehr drauf achten. Und das habe ich bisher tatsächlich nicht gemacht. Meine Kollegin Frau Schwenkhagen, die so unser Hobby-Neurologe ist, die hat jetzt schon gesagt, da müssen wir uns jetzt mal mit beschäftigen. Habe ich auch gesagt, denn mich fragen dann Frauen, kennen Sie in der Stadt jemand, der sich mit Hormonen und ADHS gut auskennt?
Das ist auch in Hamburg eine Herausforderung.
Nein, und dann habe ich, und wissen Sie, was ich denen gesagt habe? Ich sage, also mit Hormonen kennen wir uns besonders gut aus, aber, und ich kenne vielleicht Leute, die sich mit ADHS auskennen, aber die Kombi gibt es nicht, sodass wir uns jetzt vielleicht ein bisschen diesen Hut aufsetzen, damit sich überhaupt jemand kümmert. Nur sind wir nicht die Richtigen, die dann zum Beispiel die entsprechenden Medikamente verschreiben. Wir müssen uns einen Neurologen mit ins Boot holen.
Ja, klar.
Aber deswegen freue ich mich über dieses Gespräch heute so sehr, weil da lerne ich was.
Ich find's auch total spannend. Ja? Und das ist wirklich bei ADS so, jetzt erst die sozialen Medien haben dieses Thema so aufgeworfen. Ja? Also ich mache seit 25 Jahren ADHS bei Erwachsenen und ich bin immer belächelt worden. Gell? Und jetzt ist ja irgendwie klar, und da gibt es ja auch sehr gute wissenschaftliche Studien, das ist ja auch im ICD auch klar beschrieben alles. Ja? Es gibt die Leitlinien, übrigens seit 23 Jahren Leitlinien für ADS für Erwachsene, wo klar ist, das hat eine Prävalenz von 3,5-5%. Das heißt, 3-5% der Menschen haben das. Das sind über 3 Millionen Menschen in Deutschland. Ja? Und man muss sich natürlich fragen, wo sind die jetzt eigentlich? Und die sind letztlich verschwunden deswegen, weil die Kinder- und Jugendpsychiatrie sich nicht abgedatet hat mit der Erwachsenenpsychiatrie. In der Kinder- und Jugendpsychiatrie ist ja das häufigste Krankheitsbild, ADHS. Und dann ist das einfach verschwunden. Und was wir dann leider sehen, und deswegen ist das jetzt auch für Sie wichtig, Frau Schaudig, gerade die Frauen entwickeln eine hohe Rate von Depressionen und Ängsten. Das heißt, die ADS ist vergesellschaftet mit einer ganz hohen Rate von Begleiterkrankungen. Über 80% der ADS-Frauen entwickeln mindestens eine und über 50% zwei seelische Begleiterkrankungen. Und dann hat man natürlich nur diese seelische Begleiterkrankung gesehen, hat gesagt, naja, die hatte Depression oder die hatte eine Angststörung. Aber wenn darunter das ADS liegt, ja, und das nicht erkannt wurde, füttert sozusagen die Symptomatik der ADHS, dieses nicht anfangen können, verpeilt sein, vergesslich sein, langsam umständlich sein, überfordert sein, erschöpft sein, immer wieder die Depression und Angststörung. Weil dann entwickeln die Frauen Angst zu versagen. Ja, die haben Angst, oh Gott, hoffentlich sieht niemand, dass ich ein Pfleger bin. Ja? Die trauen sich nichts zu und zerfleischen sich selber, weil sie einfach ihre Sachen nicht bewältigen können oder ihre Aufgaben nicht bewältigen können. Ja? Und dann kommt das eben. Und wir erkennen als Mediziner, und das müssen wir uns den Schuhen müssen wir uns immer anziehen, wir erkennen nur das, was wir wissen. Und da ja bisher dieses Wissen über ADS überhaupt nicht so da war, ja, ist auch für die Allgemeinmediziner wichtig. Die Adipositas, dreimal häufiger bei ADS als in der Normalbevölkerung. Ja? Und je mehr wir sehen, was das auch alles für körperliche Auswirkungen hat, ja, gerade auch im internistischen Bereich, ja, desto dramatischer wird das eigentlich. Und die neueste Untersuchung aus England 2024 9 Jahre weniger Lebenserwartung bei unbehandelter ADHS. Das ist richtig viel. Das ist mehr als bei vielen Krebserkrankungen, weil es kumuliert so. Diese Stresserfahrung, die Depression, die Niederlagen, die man oft erlebt, ja, die doch höhere Rate von Suchterkrankungen, von Bluthochdruck, Typ-2-Diabetes, Essstörungen und so weiter. Und da kommt einfach ganz vieles zusammen im Laufe des Lebens. Und die Hormone sind sicherlich ein ganz wichtiger Bereich und die sollten wir uns wirklich mal gemeinsam angucken. Ja, das ist wirklich eine ganz spannende Sache, wie das in die eine oder anderes Fachgebiet natürlich hineinwabbert. Das ist ja klar. Mhm.
Und an dieser Stelle wieder eine ganz kurze Unterbrechung. Wie immer, ihr wisst schon, es gibt jetzt einen Hörtipp von mir.
Es sind vor allem die politischen Ränder.
Osten wird komplett blau.
Jedes Jahr im Herbst, rund um den Tag der Deutschen Einheit, geht es los mit den Erklärungsversuchen. Warum sind Ost und West noch nicht wirklich eins? Warum wählen die alle blau im Osten? Eines ist klar, es lohnt sich auf jeden Fall, genauer hinzusehen. Genau das machen wir im Podcast DNA des Ostens. Ich bin Anna Thalbach und freue mich, wenn ihr dabei seid. Wir hören uns.
Und den MDR-Podcast DNA des Ostens hört ihr kostenfrei in der App der ARD Audiothek. Frau Schaudig hat ja gerade gesagt, es kamen Patientinnen zu Ihnen, die auch sagten, ja, jetzt wurde das erst bei mir festgestellt, die in den Wechseljahren sind. Und das haben mir tatsächlich auch einige Hörerinnen geschrieben, dass das jetzt erst mit Anfang, Mitte 40 festgestellt wurde, weil sie eigentlich wegen Wechseljahresbeschwerden zum Arzt gegangen sind. Kann eine sich von Ihnen erklären, woran das liegt?
Ja, das kann ich Ihnen gut erklären. Okay. Ich schreibe gerade mit einem Kollegen, einem Hamburger Kollegen, Dr. Schöttle, ein Buch über ADS in der zweiten Lebenshälfte. Wir haben nochmal einen Teil der ADSler, die sind hochfunktional. Das heißt, die sind gut gefördert, intelligent, haben vielleicht auch wirklich noch einen guten Abschluss gemacht und strengen sich wahnsinnig an und kommen durch ihr Leben gut durch. Einigermaßen gut durch, müssen aber viel mehr Aufwand dafür betreiben. Ja, und die erleiden zu einem frühen Zeitpunkt so eine Erschöpfung. Sozusagen, die fahren ihre Energiebatterie leer. Und dann kommt dieser hormonelle Wechsel, ja, diese Wechseljahresumstellung. Und da wird das oft deutlich und dann sagen uns auch ganz viele, ich glaube, ich kriege jetzt eine Demenz, ich bin so vergesslich, ich bin so verpeilt, ich kann überhaupt nichts mehr. Ja, und dann kommt so ganz vieles zusammen und dann werden die auch wirklich depressiv, weil sie natürlich denken, jetzt siechen sie in der Demenz dahin und sie natürlich auch voller Selbstzweifel sind. Und das sind nochmal unsere spätentdeckten ADSler, denen man extrem gut helfen kann, wenn man die gut medikamentös einstellt und ihr Dopamin hochreguliert.
Frau Schaudig, Ihre Patientinnen, was haben Sie mit denen gemacht? Ihre 4 oder 5,
also,
die Sie haben?
Ja, also mir fällt jetzt, ja, wobei ich denke gerade drüber nach. Die eine hat sich erst vor kurzem neu vorgestellt mit der fertigen Diagnose. Die anderen habe ich zum Teil schon länger behandelt und die kamen tatsächlich mit einem PMDS. Und vielleicht nochmal zur Wiederholung, also diese Perimenopause, wo ja auch der Brain Fog besonders beschrieben wird, jetzt muss man sich natürlich schon mal fragen, sind das isoliert die Patientinnen, wo eigentlich ein ADS zugrunde liegt, die diesen Brain Fog besonders stark angeben, denn da gibt es ja Studien zu, also dass diese Vergesslichkeit, kognitive Einschränkung und. Das wird jetzt von gynäkologischer Seite aus immer den weiblichen Hormonen zugeschrieben, aber vielleicht ist es eben ein indirekter Effekt der starken Schwankung der weiblichen Hormone auf das Dopaminsystem, das frage ich mich jetzt gerade. Was wir ja wissen, ist, dass eben in dieser Perimenopause es extrem hohe Ausschläge der Hormonwerte gibt. Also es ist nicht so, gerade die Perimenopause, wo der Brain Fog besonders beschrieben wird, ist ja kein echter Hormonmangelzustand, sondern das Problem in der Phase ist, es geht wahnsinnig rauf und runter. Das heißt, höhere Höhen, tiefere Täler. Das heißt, wir haben im normalen Zyklus Schwankungen. Also ich meine, unser Hirn hält da sowieso schon ziemlich viel aus, finde ich. Also vom Tag 1 bis Tag 14 des Zyklus steigt der Östrogenspiegel von einem durchschnittlichen Wert von 30 auf 300, also auf das Zehnfache. Der Östrogenspiegel fällt dann so ein bisschen ab und fängt sich auf halber Höhe ein für den Rest der 14 Tage. Mit dem Beginn, ja, und wir haben 2 Wochen überhaupt kein Progesteron und mit dem Eisprung eine gigantische Progesteronmenge. Das heißt, unser Gehirn muss ohnehin, also bei jetzt mal Frauen im fruchtbaren Leben zwischen, ich sage jetzt mal eine klassische 30-Jährige, muss sowieso schon mit starken Schwankungen der Hormone, irgendwie klarkommen. Schafft sie aber. Was jetzt in der Perimenopause passiert, ist, dass wir plötzlich mal Östrogenspiegel von 500, 600 haben. Also das Doppelte, was wir sonst mal so haben. Aber dann auch mehr Phasen, wo der Östrogenspiegel auf 0 geht. Mhm. Und was das mit unseren Botenstoffen im Gehirn macht, ist natürlich überhaupt nicht wirklich gut untersucht. Und das ist, glaube ich, die Schwierigkeit. Wir behandeln diese Frauen, weil wir auch sehen, dass diese prämenstruelle dysphorische Symptomatik Richtung Klimakterium mehr wird und häufiger auftritt. Also wir haben 40-Jährige, die sagen, ich hatte das noch nie in meinem Leben. Ich habe den Zyklus gar nicht gemerkt. Und plötzlich schreie ich eine Woche vor der Regel nur noch meine Kinder an. Also jetzt so ein Beispiel. Mhm. Eine Patientin, so ein extremes PMDS ist, also O-Ton einer Patientin, mein Leben zerfällt in zwei Hälften. Mhm. Zwei das Wochen geht es mir auch, super. Ja. Und dann ist alles nur noch furchtbar. Was wir merken ist, dass Richtung Menopause, also so gerade in dieser perimenopausalen Übergangssituation, das PMDS stärker wird. Wir behandeln die, und das tun wir schon seit Jahren sehr erfolgreich, indem wir einfach die zyklischen Schwankungen ausschalten. Eben mit einer klassischen Antibabypille, das geht aber auch mit anderen Methoden. Das heißt, Ausschalten der Schwankungen, Glättung der Ausschläge der Hormone, Exzesse sozusagen, aber auch nach unten. Also man muss beides ausgleichen. Man muss das tief ausgleichen am Hormon und man muss es hoch supprimieren. Und das machen wir ganz gut. Und die letzte, die habe ich eben, ich glaube, 4, 5 Jahre oder 6 Jahre erfolgreich so behandelt. Aber dann ist es nochmal plötzlich exacerbiert. Die ist dann, war dann in der psychosomatischen Klinik, wo dann das ADS on top behandelt wurde. Ich habe die dann aber weiter hormonell so behandelt und jetzt kriegt sie on top die entsprechenden spezifischen Medikamente für ihr ADS und damit geht es ihr auch jetzt besser. Also ich hatte die schon so eine Zeit lang ganz gut eingestellt, indem ich die Hormonausschläge geglättet habe, aber das geht eben auch nicht immer. Und jetzt weiß ich, muss ich noch was anderes geben, den Dopaminspiegel hochregulieren.
Ja, also ich rate auch den Frauen, die dann besonders Probleme in den Wechseljahren haben und ADS haben, dass man eben beides macht, dass man das ADS behandelt und dann eben auch eine Hormonsubstitution macht. Und die profitieren sehr von der Hormonsubstitution. Okay. Ja, und wir sehen es einfach deutlich häufiger bei den ADS-Frauen. Ja, in der Menopause, diese Stimmungsschwankungen, diese Antriebsstörung, diese Schlafstörung auch. Die ADSler haben auch häufiger Schlafstörungen sowieso. Und ich finde das interessant, was Sie sagen mit dem Brain Fog. Ja, weil dieses Nebelgefühl ist ja wirklich was sehr ADS-spezifisches. Und dass die die nochmal das eher entwickeln, wenn eben ihre Hormone schwanken. Ja, also ich glaube auch, dass das ein ganz, ganz spannendes Thema ist, wo sich die Gynäkologie und die Psychiatrie sehr treffen. Hm.
Frau Neu-Lobkowitz, wie behandeln Sie dann diese Frauen, wenn die dann in den Wechseljahren sind? Weil Sie sagen, Sie raten auch zu einer hormonellen Therapie, das verschreiben Sie ja nicht selbst.
Nein.
Aber welche Therapie wird denen dann verschrieben?
Also ich... Natürlich, weil die First-Line-Therapie bei ADS ist eben Methylphenidat, ist das Ritalin, oder Dexamphetamin, ist das Albanse. Die stellen wir ein. Das geht oft auch wirklich dramatisch besser. Also das muss man wirklich sagen, es hat eine unglaublich gute Wirkung, nur bei ADS-Patienten und Frauen, ADS-Frauen, mit relativ geringen Nebenwirkungen. Und wenn die uns dann gut eingestellt in die Menopause kommen und uns dann nochmal sehr ausgelenkt werden, dann schicken ich sie zum Frauenarzt und die machen halt eine klassische Hormonsubstitution. In der Menopause.
Es gibt Studien zum PMDS. Da hat man bei Frauen, die ovarektomiert waren, also eine chirurgische Menopause hatten, denen hat man erst Östrogen gegeben und dann Progesteron dazu. Und dann ließen sich genau diese PMDS-Symptome, die von früher kannten, auslösen. Das heißt, wir sind tatsächlich bei den klassischen PMDS-Frauen, ich weiß jetzt nicht, inwieweit das aufs ADS zutrifft, aber wir haben ja irgendwie jetzt gerade schon rausgefunden, da könnte es so eine Schnittmenge geben. Mhm. Ich frage die tatsächlich, hatten sie früher große Stimmungsprobleme in der zweiten Zyklushälfte? Und wenn das der Fall ist, dann gehe ich eher nicht ins Utrogest, dann gebe ich ein anderes Gestagen. okay, ein neutraleres. Und dann ist natürlich immer nochmal die Frage, wenn die wirklich postmenopausal sind, das heißt, der Eierstock hat aufgehört zu arbeiten und dann rutschen die auch in Östrogenmangel. Ich könnte mir ja vorstellen, Frau Neulopkowitz, dass es auch der Östrogenmangel ist, der dann die Symptome verstärkt. Dann werden die natürlich von Östrogengel profitieren. Das Gelbkörperhormon müssen sie ja nur dazugeben, damit die Gebärmutterschleimhaut nicht hypertrophiert. Ja, und was sie dann machen, das ist dann so ein bisschen, hängt von der Situation ab. Und perimenopausal wollen sie eigentlich nicht nur einen Mangel ausgleichen, sondern die Ausschläge der Hormone nach oben und unten. Und da geben wir eben gerne irgendeine Gestagen-Monopille oder sowas, das geht mit Utrogest nicht, weil ich damit den Zyklus nicht ausbremsen kann. Aber das ist also ja nochmal ein spezielles Thema.
Da haben Sie sicherlich viel mehr Ahnung. Da bin ich, das ist nicht mein Fachgebiet. Das gebe ich deswegen auch an die Gynäkologen ab.
Wird es eigentlich dann in der Postmenopause, wenn sozusagen das Auf und Ab nicht mehr so ist, wird es dann eigentlich besser für die ADS-Frauen oder ist dann sozusagen doch angebracht, das auszugleichen, diesen Östrogenmangel, oder geben Sie dann mehr ADS-Medikamente?
Das muss man letztlich immer austesten. Also okay. Es kommt immer darauf an, sind die sehr erschöpft, haben die wirklich eine Antriebsstörung? Dann bringt es oft was, dass wir die noch mal ein bisschen höher dosieren. Ja? Dann kommt auch immer darauf an, sind jetzt die Kinder aus dem Haus? Also da spielen natürlich auch die ganzen Umweltfaktoren eine Rolle. Ja? Haben die eine Arbeit? Sind die strukturiert? Das ist ganz wichtig bei ADS, dass sie eine klare Taktung haben. Ja? Also ich denke, das muss man von verschiedenen Seiten her anschauen. Ja? Aber von... Also mit der Medikation, das muss man austesten. Wir können es ja auch nicht messen, sondern wir müssen einfach gucken, tut es Ihnen besser, wenn Sie mehr oder weniger nehmen. Zu viel können Sie da eigentlich nicht geben, weil wenn Sie zu viel von den Stimulanzien nehmen, geht es Ihnen nicht gut, dann fühlt man sich eher dumpf und bedrückt. Und dann sagen die Frauen von selbst, nee, das ist jetzt zu viel. Ja, und dann wissen wir, okay, da müssen wir wieder ein bisschen zurückgehen mit der Medikation. Letztlich müssen wir es immer so ausprobieren.
Dann.
Was ist kein anderer Weg dazu?
Ja. Sie haben ja schon jetzt ab und an gesagt, wie zum Beispiel das Ritalin. Ich kann mich erinnern, das Ritalin hatte vor einiger Zeit mal echt einen schlechten Ruf. Ne? Also wo dann immer gesagt wurde, ja, da werden die Kinder ruhig gestellt und es gibt auch Lieder über Ritalin, nie wieder Ritalin und was weiß ich. Merken Sie das auch bei Ihren Patientinnen manchmal, dass die dann eher so sagen, das will ich nicht nehmen?
Also das ist jetzt ganz witzig. Eine ganze Zeit dürften ja Menschen über ADS reden, auch in der Tagesschau oder auch bei Stern und Spiegel, die überhaupt keine Fachärzte waren. Und da war ja dann Stern-Titelbild, die Ritalin-Lüge, 100.000 von Kindern umsonst mit Ritalin behandelt. Ja, das war eine ganze lange Zeit, dass die Laienpresse, nicht die wissenschaftliche Presse, aber die Laienpresse extrem gegen Ritalin geschrieben hat. Übrigens Scientology ganz vorne dran. Und dann haben wir ja jetzt doch diese neue Generation auch über die Social Media, wo auch ganz viele Journalisten, darüber bin ich sehr froh, wie Sie jetzt auch, Frau Simonsen, sich wirklich in dieses Thema reingekniet haben und auch ganz viele Patienten, Betroffene zu Wort gekommen sind. Und da geht es jetzt ganz andersrum, nämlich dass die das auch erlebt haben, ja, wie gesagt, oft sagen, es ist Game und Life Changing, mein Leben hat sich verändert damit. Und das publizieren die eben auch im Internet. Und jetzt ist es eher umgekehrt, jetzt sagen sie, ich will das auch unbedingt mal probieren, ob mir es damit besser geht. Ja? Jetzt steht das unter Betäubungsmittelgesetz, das sind hohe Auflagen an die Verschreibung. Das ist auch gut so, dass es auch nur der Facharzt diagnostizieren und einstellen darf. Aber wir haben von daher eine sehr viel offenere Herangehensweise an diese Medikation als früher, weil dieses Medikament ist wirklich von der Presse absolut schlecht gemacht worden. Ja, und ich freue mich immer bei Stern und Spiegel, wo ich jetzt auch mal was sagen darf oder Leute, die was davon verstehen und wo es total engagierte Journalisten gibt, die sagen, das wollen wir jetzt mal genau wissen. Ja, also da hat sich einfach auch im Rahmen des Journalismus ganz viel geändert.
Ja. Und muss man eigentlich diese Medikamente dann auch ein Leben lang nehmen?
Das ist eine sehr spannende Frage. Also meine Erfahrung ist die, je eher man es diagnostiziert, ja, als Kind am besten, ja, und man kriegt das erklärt, dass man einfach anders ist, man lernt auch, wie man sich besser organisieren kann, auf was man achten muss, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, weil unser Gehirn ist ja neuroplastisch, dass man lernt, sich selber gut zu steuern, gut zu konzentrieren und auch die Gefühle besser zu steuern. Wenn Sie aber jemanden haben, der 50 ist, ausgebrannt ist, irgendwie auch nicht mehr kann, seinen Job nicht mehr richtig machen kann, der gibt das auch Ihnen nicht mehr her. Der sagt, ich bin ja nicht verrückt, ich will nicht mehr in so eine Situation hineinkommen. Ja? Also das heißt, je früher, desto mehr Neuroplastizität haben sie. Ja?
Und nochmal, erklären Sie das nochmal mit
also
der Neuroplastizität.
Also das heißt, unser Gehirn verschaltet sich ja. Also das heißt, wenn Sie fehlsichtig sind, die Linse, die lernt nichts dazu mit einer Brille. Aber wenn Sie jetzt das Dopamin hochregulieren, und das ist ein junger Mensch und der lernt, ich muss auf das und das achten, damit ich mich konzentrieren kann. Ich muss vielleicht mit Ohrstöpsel arbeiten, ich muss mir To-Do-Listen schreiben, ich muss aufgeräumt sein, weil sonst verliere ich meine Ziele aus den Augen. Dann verschaltet sich sein Gehirn anders und dann geht es doch ganz oft ohne Medikamente, beziehungsweise vielleicht nur in bestimmte Situationen wie Steuererklärung, dass Sie nochmal Medikation einnehmen. Mhm. Die kann man, das sind keine Spiegelmedikamente, die kann man auch tatsächlich für bestimmte Situationen nehmen. Aber je später, ja, je mehr Sie auch ausgebrannt, erschöpft sind oder das auch gar nicht erst gelernt haben, sich zu konzentrieren und sich zu organisieren, desto mehr sind Sie auf Medikation angewiesen. Ja? Also von daher, das kann man nicht so pauschal sehen. Wir brauchen jetzt Studien, die zeigen, die Kinder, die wir behandelt haben, wie läuft das da weiter? Aber wir sind ja bisher da noch in der Unterdiagnostik. Wir haben jetzt diese völlig verrückte Situation, dass wir auf der einen Seite eine Überidentifikation über soziale Medien haben. Ja, dass ganz viele glauben, sie haben ADS. Es haben eine ganze Menge, aber nicht jeder, ist ja klar. Und wir haben aber auf der ärztlichen, fachärztlichen Seite und psychotherapeutischen Seite eine Unterversorgung, weil sich ganz wenige Fachärzte und Psychotherapeuten zuständig erklären, ADS zu diagnostizieren und zu behandeln. Also das heißt, die glauben, sie haben ADS, die finden oft niemand. Das ist auch in Hamburg so. Ja? Also ich habe auch ganz viele Patienten aus Hamburg, die händeringend sagen, ich finde hier niemanden, der mein ADS diagnostiziert und behandelt. In Berlin ist übrigens genau das Gleiche, in München genauso. Wir haben zu wenig Ärzte, das kann eine ADS-Ambulanz einer Uniklinik nicht auffangen, wenn wir 3 Millionen davon haben. Und wir wissen, etwa 10-15% haben wir davon behandelt. Das sind wirklich eine große Gruppe, die unterversorgt ist und die man, wenn man die früh behandelt, auch diese vielen Begleiterkrankungen ersparen könnte. Die würden nämlich vielleicht gar keine Angststörung oder Depression entwickeln, weil sie einfach viel erfolgreicher sind, weil sie ihr Gehirn funktionaler arbeiten würde, weil sie insgesamt einfach mit ihrem Leben viel besser zurechtkommen könnten.
Jetzt haben Sie zwar schon gesagt, es gibt viel zu wenig Ärzte, aber wenn jetzt die Hörerinnen vielleicht sagen, oh, irgendwie, da erkenne ich mich doch mehr wieder, als mir vielleicht lieb ist, zu wem gehe ich jetzt eigentlich mit diesem Verdacht?
Also als allererstes, wenn die Hörer jetzt erstmal gehört haben, das könnte sein, rate ich immer, lesen Sie ein paar Bücher von jemandem, der was versteht davon. Das ist einfach doch differenzierter. Im Internet haben Sie ja gar keine Chance rauszufinden, hat der Influencer überhaupt eine Kompetenz dazu oder inszeniert er sich da gerade? Ja? Also mal ein Fachbuch lesen von jemandem, der sich da gut auskennt. Wenn Sie dann das Gefühl haben, ich glaube, ich habe das. Es gibt diesen Bundesverband der Selbsthilfegruppen, adhs-deutschland.de. Da kann man sich an diese Selbsthilfegruppen wenden, da kann man vor Ort die nächste Gruppe finden. Und dann muss man tatsächlich vor Ort fragen, wer macht die ADS-Diagnostik? Die Wartezeiten sind leider oft lang, aber trotzdem auf die Warteliste setzen. Das muss entweder ein Facharzt für Psychiatrie, für Psychosomatik sein oder ein Psychotherapeut. Aber besser ist ein Facharzt, weil nur der kann medikamentös verordnen. Und das ist wirklich bei ADS das Allerwichtigste am Anfang.
Ich kann mir vorstellen, dass gerade in den Wechseljahren, da überschneiden sich ja so viele Symptome, ne, die Sie auch genannt haben, dass das echt schwierig ist, ja, da wirklich ist eine gute Diagnostik zu machen.
Ist es. Und es ist vor allen Dingen enorm zeitaufwendig und das müssen wir auch ganz klar sagen, unser Fachgebiet wird enorm schlecht bezahlt. Ja. Die Psychiater können sich nicht retten vor Arbeit. Ja. Und so eine ADS-Diagnostik ist aufwendig und sie kriegen so gut wie nichts dafür. Das ist natürlich auch ein Punkt, wo man mal sagen muss, dieses Fachgebiet, das stirbt so langsam aus, weil kein Mensch das mal machen will. Ja? Und das finde ich sehr schade, dass die sprechende Medizin einfach so unterbewertet ist.
Im Prinzip wird ja das Aufklären und Sprechen bei den Frauenärzten auch eigentlich gar nicht bezahlt.
Ja, ja. Ja, aber das ist ja eigentlich nicht in Ordnung. Ja? Denn gerade, also auch die psychiatrischen Diagnosen, die müssen Sie mit im Gespräch erarbeiten. Ja, die können Sie halt nirgendwo an ein Labor oder unter ein CT legen. Ja, und das kostet Zeit. Und die Zeit ist ja auch etwas, die Sie nur begrenzt zur Verfügung haben und die Sie auch nicht delegieren können.
Aber ich finde es auch wichtig, wenn uns Frauen zuhören, die vielleicht die Diagnose ja schon bekommen haben in jüngeren Jahren und vielleicht es gar nicht wussten, dass das mit diesen hormonellen Schwankungen so eine Herausforderung gibt, finde ich auch wichtig, dass die das jetzt mal gehört haben, um einfach vielleicht auch mit ihren behandelnden Ärzten da sich besser einstellen zu lassen oder auch sich mal Hormone verschreiben zu lassen.
Ja, Unbedingt. Oder das, wir haben ja auch das bei den Frauen in der Menopause, diese Furcht davor, Hormone einzunehmen. Das ist ja auch etwas ganz Ähnliches. Und da muss man wirklich auch aufklären, zu sagen, sie können unter Umständen sehr davon profitieren. Probieren Sie es doch wenigstens mal aus. Ja? Und viele kommen hinterher und bedanken sich und sagen, boah, jetzt geht's mir wirklich deutlich besser.
Den Hormonen ging es wie dem Ritalin.
Ja, ganz genau, wirklich. Das war ja so eine Zeit, wo ja die ganzen Hormone in den Abgrund gerammt wurden. Ja. Und man muss es halt differenzieren. Natürlich ist Ritalin nicht für jeden richtig und die Hormone auch nicht. Aber sie können wirklich Großes leisten, wenn sie richtig eingesetzt werden bei richtiger Diagnose.
Gibt es eigentlich, wir haben über Ritalin gesprochen, Sie haben auch noch andere Produkte genannt. Gibt es da noch was, wo Sie sagen, damit komme ich bei den etwas älteren Frauen auch besser zurecht? Das hilft vielleicht, wäre noch so eine Empfehlung.
Also was man halt jetzt noch machen kann, so im Naturheilbereich, also Zink und Magnesium, aber das ist alles nichts gegen Stimulanzien. Stimulanzien sind wirklich, ja, dieses Hochregulieren von dem Dopamin, das ist wirklich auf dieser Effekt, wo die Leute sagen, wow, jetzt mein Leben anders. Das kriegen sie mit keinem anderen Medikament hin. Es gibt noch Atomoxetin, das ist ein Noradrenalin-Reuptake-Hemmer. Den müssen Sie aber immer nehmen. 6 Wochen braucht er mindestens, bis er wirkt. Er hat weniger Wirkung und mehr Nebenwirkungen. Das ist sozusagen die Second Line, die zweite Wahl der Medikation. Mhm. Aber diese Stimulanzien, die auf Betäubungsmittelgesetz verordnet werden müssen, weil Menschen, die kein ADS haben, ja, darauf hyper und euphorisch werden können und das abhängig machen. Aber nicht die ADSler selbst, die haben nämlich diesen Effekt nicht. Die haben einen sogenannten paradoxen Effekt darauf. Eben, die werden darauf klar, wach, konzentriert, können Sachen anfangen und zu Ende machen. Und das macht keine Suchtentwicklung. Ja? Also deswegen muss es hier differenziert werden, dass halt nicht jeder Student, der keinen Bock hat zu lernen, zum Hausarzt geht und sagt, ich brauche mal Ritalin, damit ich es ein bisschen schneller in die Birne kriege. Ja. Das funktioniert nicht. Ja.
Okay.
Aber darf ich da nochmal einhaken, Frau Neulockowitz? Könnte man nicht damit quasi einen diagnostischen Test machen, wenn es denen besser geht mit dem Stimulanz, dann haben sie ein ADS und wenn es ihnen eigentlich nicht besser geht, dann haben sie keins.
Aber Frau Kollegin, ist das jetzt zu kurz gesprochen? Sagen Sie es mal so. Viele machen den Test, ohne dass wir das wollen. Die haben nämlich irgendwo anders her Ritalin bekommen oder Amphetamin schon genommen. Mhm. Und ich frage dann immer, was macht das mit Ihnen, das Amphetamin? Und wenn die sagen, boah, da konnte ich mich erstmal wirklich konzentrieren. Das sind unsere ADS-Patienten, ja? Oder boah, ich habe von einem Freund das Ritalin bekommen, dann konnte ich lernen. Aber wir würden es natürlich nicht diagnostisch einsetzen, ja? Umgekehrt, wenn das nicht funktioniert, heißt das nicht, der hat kein ADS, sondern der kann auch ein Non-Responder sein. Ja, also das ist schon. Aber wenn jemand da deutlich drauf reagiert, ist es eigentlich schon Beweis. Nur wir würden halt so nicht vorgehen. Gell? Also das gibt jetzt.
Das ist mir schon klar.
Das gibt so
war ein bisschen ketzerisch,
ja,
meine Frage.
Ich weiß schon. Wirklich ein paar Kollegen machen das so. Die schreiben das auf und sagen, probieren Sie mal, ob es hilft. Wenn es hilft, dann haben Sie ADS. Also so dürfen wir es nicht machen. Ja, also wir müssen schon einfach wirklich dann eine solide Diagnostik betreiben. Und die ist zeitaufwendig und wie gesagt, wird schlecht bezahlt. Ja.
Und es sind mehr Menschen und vor allen Dingen auch mehr Frauen betroffen, als bisher diagnostiziert sind.
Ja, ja, unbedingt. Also weil einfach dieses unaufmerksame ADS, das wird eher Depressionen und Angststörungen zugeordnet, die eben oft zusätzlich haben. Aber wo dann eben nicht, Sie müssen bei ADS ja die richtigen Fragen stellen. Wenn Sie aber nie gelernt haben, ja, welche Fragen man bei ADS stellen muss, dann stellt die Ihnen auch keiner. Waren Sie als Kind unkonzentriert? Sind Sie oft innerlich angespannt und getrieben? Können Sie anfangen, Sachen zu Ende zu machen? Sind Sie sehr empfindlich und dünnhäutig? Das sind die differenzierten Fragen für ADS. Aber das ist ja, wir haben heute immer noch Universitäten, die nicht ADS lehren. Und dann wundert man sich schon, also wie das zustande kommt, ja, wenn ein wirklich gut etabliertes Krankheitsbild im ICD 10 und 11 gut vertreten mit 3 ICD-Ziffern, ja, nicht an einer Universität gelehrt wird. Das gilt nicht für alle Universitäten. Es gibt Universitäten, die da eine sehr gute Kompetenz haben, aber es gibt welche, die das auch nach wie vor eigentlich ignorieren. Und das ist zum Schaden der Patienten, das muss man ganz klar sagen. Ich sehe oft Patienten, die sind 10 Jahre in Psychotherapie. Die haben ihr inneres Kind behandelt, ihr vorgeburtliches Leben und alles, ja. Ey, und denen hat nur Dopamin gefehlt, aber die haben 10 Jahre, wissen Sie, was das kostet, 10 Jahre Psychotherapie gemacht und vor allen Dingen 10 Jahre umsonst, ja. Und sie haben sich natürlich als Versager der Therapie gefühlt und haben nie in Frage gestellt, dass vielleicht was mit der Diagnose nicht gestimmt hat.
Diagnose falsch ist. Ja. Sagen Sie, kann es sein, dass trotzdem diese Kinder super in der Schule sind, obwohl die eigentlich so Schwierigkeiten haben, sich zu konzentrieren und zu organisieren?
Naja, das ist halt die Gaußsche Normalverteilungskurve. Sie haben, also sie bleiben mit ADS unter ihren Möglichkeiten, ja, weil sie einfach so abgelenkt sind. Wenn sie aber hochbegabt sind, ja, dann fallen sie eventuell bis zum Abi nicht auf. Wenn sie gut gefördert sind im Elternhaus, strukturiert, viel Nachhilfe kriegen, die Eltern, die Mutter, Grundschullehrerin, die zu Hause bleibt und mit ihnen lernt, dann fallen sie vielleicht bis zum Abi auch nicht auf. Aber wenn sie dann auf sich gestellt sind, gerade die Frauen, dann können die auf einmal sich nicht organisieren. Die können nicht die einfachen Dinge des Lebens, ja, einkaufen, sauber machen, sich bei der Uni anmelden, ja, rechtzeitig anfangen. Und dann scheitern die daran, obwohl sie gut intelligent sind. Ja, also das heißt, das habe ich vorhin schon gesagt, je intelligenter, desto später fällt es auf. Aber ich habe auch schon Hochbegabte in der Förderschule gesehen, ja, die mit ADS nicht erkannt wurden und die einfach unterfordert dann überhaupt nichts mehr auf die Reihe gekriegt haben, weil sie so entsetzlich gelangweilt waren. Und das sind natürlich Dramen, ja, wenn sie als Hochbegabte in der Förderschule müssen, aber gar nicht wissen, dass sie hochbegabt sind.
Ja. Aber es gibt es ja auch in unterschiedlicher Ausprägung.
Ja, natürlich. Also, das ist diese Spektrumerkrankung. Ja? Also von leichter Betroffenheit bis hin zu schweren Erkrankungen, die wir auch wirklich beenden müssen, mit einer Menge körperlicher und seelischer Begleiterkrankungen. Ja? Und dann liegt man irgendwo dazwischen. Ja? Und dann kommt es natürlich unglaublich darauf an, was haben Sie für einen Beruf. Ja? Wenn Sie, ich sage immer, die Journalisten, das ist der klassische Beruf für ADSler. Ja?
Echt?
Schnell,
okay.
Ja, klar. Schnelle Information, ja, spannend.
Immer nächsten Tag wieder ein anderes Thema.
Nächsten Tag wieder ein anderes Thema. Ist genau der Beruf für ADSler. Dann kommen Sie, ich bin sicher, ich bin so oft in Redaktionen. Ja? Also, und da lachen die sich immer kaputt, weil sie sagen, das haben wir doch alle hier. Dann sage ich, ja, da seid ihr auch super platziert. Wenn Sie jetzt diesen Menschen, der bei Ihnen in der Redaktion arbeitet, ja, in Schreibbüro tun, ja, und Steuererklärung machen lassen, dann wird der total schlecht, weil er nur langsame, monotone Arbeit machen muss, die er schrecklich findet.
Hm.
Und dann ist natürlich das Outcome völlig anders, ja. Also das ist natürlich auch immer ganz wichtig. Ich sage immer, man muss mit dem, wie man ist, einen guten Weg finden. Und je eher wir die Kinder entdecken, ihnen ihre Besonderheit erklären und auch sie beraten, was kannst du gut, was ist dein Potenzial und das entwickeln, desto besser läuft das.
Ich habe nur gerade mir überlegt, dass gerade diese neuen Medien, ich sage jetzt mal das Stichwort Wisch, 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 also so ein Handy,
ja,
leistet doch dem enorm Vorschub, weil man findet ja da eine Ablenkung nach einer anderen, aber deswegen macht man trotzdem die Steuererklärung nicht, oder?
Ja, also die ADSler sind besonders affin für die Internetabhängigkeit, gell? Weil das immer neu kickt und immer einen neuen Content hat. Ja, und man sich so schön ablenken kann. Ja, die springen dann von einem zum anderen. Und ich finde es so ganz spannend. Ich sage immer, TikTok und YouTube kann ADS besser diagnostizieren als unsere Fachärzte. Ganz oft erzählen mir die Patienten, boah, ich habe überhaupt nicht gewusst, was ADS ist. Aber dann hat mir auf einmal TikTok die ADS-Videos eingespielt. Ja, und dann habe ich die geguckt und habe gesagt, das bin doch ich. Ja, und das muss ich ändern. Ja, also dass jetzt die Fachärzte und Psychotherapeuten diagnostizieren und die Gefahr eben der Abhängigkeit. Ja, das kommt den ADS-Lern so zugute, dass man immer so schnell woanders hinspringen muss, dass es keine Mühe macht, dass immer ein neuer Input da ist. Aber sie verpassen damit ihr Leben. Und das sehen wir eben, dass wir eine deutlich höhere Rate von Internetkonsum und Internetabhängigkeit bei ADHS sehen.
Damit sind wir am Ende dieser Folge. Mega spannend. Wir haben, glaube ich, alle viel gelernt. War jedenfalls sehr
Wahnsinn.
Interessant. Und ich bedanke mich bei unserem Gast, bei Dr. Astrid Neu-Lobkowitz, dass Sie sich heute die Zeit genommen haben. Und natürlich auch bei Dr. Katrin Schaudig, unserer Hormonexpertin.
Vielen Dank.
Vielen Dank auch nochmal von mir. Vielen Dank an Sie, Frau Neu-Lobkowitz. Und ich habe heute ganz viel gelernt.
Das freut mich. Ich habe auch von Ihnen viel gelernt. Und wir sollten uns austauschen.
Unbedingt. Das ist sehr gut.
Als Frau Schaudig vorhin sagte, sie kennt Jungs, ne? Zappel Philipp Jungs. Ich habe ja bei Ihnen in einem Podcast gelernt, dass es auch wahrscheinlich ist, dass deren Schwestern oder eine der Schwestern dann auch ADS hat.
Ja, 30% etwa. Mhm. Ja.
Also gucken Sie sich mal die Schwestern an, Frau Schaudig.
Das ist sehr erblich. Ja. Also das heißt, es ist nicht dominant erblich. Gell? Aber wir finden doch immer wieder Familienmitglieder, die auch betroffen sind, was es nicht immer einfach macht. Ja. Und, aber das ist einfach spannend. Die sind dann oft auch in unterschiedlicher Ausprägung. Man vererbt nicht den Typ. Der Typ kann dann tatsächlich anders sein und auch nicht die Schwere. Aber eben dieses ADS, diese Besonderheit zu sein.
Und in der kommenden Folge, da widmen wir uns mal wieder ausschließlich euren Fragen. Wie ist das, wenn Frauen mit einer Essstörung keinen Zyklus mehr haben? Brauchen die dann eine Hormontherapie? Was ist zu beachten nach einem Herzinfarkt? Kann ich, wenn ich kein Progesteron vertrage, mir auch eine Hormonspirale zum Schutz der Gebärmutter legen lassen? Kann die Gestagen-Monopille Angstzustände und Panik verstärken? Und wie wende ich die bioidentischen Hormone an, wenn ich in der Nachtschicht arbeite? Das sind nur einige der Fragen, die wir besprechen werden. Und wie immer auch noch mein Hinweis, hormongesteuert gibt es auch zum Nachlesen. Und zwar auf der Internetseite des MDR. Den Link, den packen wir euch in die Shownotes. Und wir freuen uns auch weiterhin über euer Feedback. Schreibt uns gern an hormongesteuert@mdraktuell.de und empfehlt uns fleißig weiter an eure Kolleginnen, Freundinnen und Schwestern. Hormongesteuert hört ihr kostenfrei in der App der ARD Audiothek und überall, wo ihr sonst auch eure Podcasts hört.
Hormongesteuert, der Wechseljahre-Podcast mit Dr. Katrin Schaudig.